Im ersten Psalm heißt es: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Lebendiger Gott und Vater, in deine Gegenwart dürfen wir treten, so wie wir es gesungen haben. Wir dürfen tatsächlich zu dem Gott gehen, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles regiert, der alles macht, von dem unser Leben kommt und auf den unser Leben zuläuft. Wir dürfen in deine Nähe treten. Danke, dass das das Ergebnis deiner Liebe ist, der einen ganz außergewöhnlichen Weg gegangen ist. Und wir danken dir dafür, dass wir an diesem Morgen hier zusammen sein können und dass du selbst, unser Gott, in unserer Mitte bist. Du bist da durch das Wirken deines Heiligen Geistes und du bist insbesondere da durch deine Worte. Deine Worte sind unser Leben, deine Worte sind unser Halt, deine Worte sind unser Fundament, deine Worte sind unser Ziel. Lass auch an diesem Morgen deine Worte sich mit unserem Leben verbinden. Hab herzlichen Dank, dass nicht nur wir hier in diesem Saal sind, sondern noch der ein und andere mit uns verbunden ist durch die Livestream-Übertragung. Wir bitten auch für die, die an den unterschiedlichsten Orten und in den verschiedensten Situationen jetzt dein Wort mit uns hören. Segne sie. Und dann bitten wir dich ganz besonders auch für unsere Kinder, die in den Kindergottesdienstgruppen zusammen sind. Lass sie dir begegnen, dem, der ihr Leben ist. Du, unser Gott und Vater, wir beten dich an. Wir preisen dich. Wir danken dir, dass du uns in Jesus so nahe gekommen bist. Und dass wir es miteinander singen, glauben, wissen, bekennen dürfen. Gott ist gegenwärtig. Amen.
Es ist schon 20 Jahre her, da hatte ich einen Kollegen, und ich habe das erst später gemerkt, der hatte ein Alkoholproblem. Ich habe es vielleicht schon das ein oder andere Mal erzählt. Ich wunderte mich immer wieder, dass er während einer gewissen Zeit verschwunden ist. An meinem Supermarkt gegenüber kam mit einer Tüte zurück. Das klepperte so komisch. Und danach habe ich kapiert, irgendwann, der holt Nachschub. Und irgendwann hat er sich mir anvertraut. Aber es ist sehr, sehr schwierig. Jedenfalls, es war so, die Sache hat sich dann zum wiederholten Male so zugespitzt, dass er einen völligen Zusammenbruch hatte, auch organische Schäden und so weiter. Und der Arzt hat ihm gesagt, hören Sie mal her, Herr Sowieso, entweder Sie machen weiter wie bisher und wir beerdigen Sie in einem Jahr, oder Sie kriegen die Kurve und gehen auf unsere Therapievorschläge ein. Das hat er dann auch getan. Also im gewissen Sinn hat der Arzt dem Kollegen ein Leben, ein Weg des Lebens und des Todes vorgelegt. Und eine falsche Entscheidung konnte ihn das Leben kosten. Und das tut geistlicherweise auch Psalm 1. Psalm 1 legt einen Weg des Lebens und einen Weg des Todes vor. Oder man könnte auch sagen, das Richtige tun und das Falsche lassen. Martin Luther hat ja gesagt, dass die Psalmen eine Biblia en miniature sind. Das heißt, die ganze Bibel, alle Gedanken der Bibel finden wir in den 150 Psalmen wieder. Und der englische Theologe Anfang des 18. Jahrhunderts, Matthew Henry, geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, dass wir im Psalm 1, den er einen der ausgewähltesten und ausgezeichnetsten Teile des ganzen Alten Testaments nennt, dass wir in diesem einen Psalm die ganze Summe der Bibel finden. Also die Quintessenz, das Wesentliche, das Entscheidende. Und in der Tat können wir schon mal festhalten, das ist ja wohl das, was die Bibel auf vielen, vielen Seiten mit vielen, vielen verschiedenen Hintergründen immer wieder in den Raum stellt, die Frage nach dem Weg des Lebens oder dem Weg des Todes, der Hinwendung zu Gott oder der Abwendung von ihm. Interessant ist auch, um diesen Psalm 1 richtig einzuordnen, einzusortieren, dass er ja eine Einheit ursprünglich, kann man aus verschiedenen Gründen annehmen, mit Psalm 2 gebildet hat. Psalm 2, das wissen wir aus der Apostelgeschichte, stammt von David, also wenn es eine Einheit war, dann auch Psalm 1. Und die beiden Psalmen gelten als Vorwort und als Einleitung, als Einführung in das Buch der Psalmen. Psalmos, das ist das griechische Wort, daher kommt unser deutsches Wort Psalmen her. Aber im hebräischen Text heißt dieses Buch Tehillim, der laut klingende Lobpreis. Also das Gott ehren. Und wir werden schon nachdenklich, dass etwa 50% des Inhalts der Psalmen Klagen sind. Das heißt, wenn man sein Herz vor Gott ausschüttet, dann ehrt das Gott, weil man mit dem, was einen wirklich bewegt, auch zu ihm kommt. Also der laut klingende Lobpreis, das ist nicht nur das Halleluja, das auch, sondern der laut klingende Lobpreis ist, er ist mein Ansprechpartner Nummer 1. Und das ist auch genau das Thema von Psalm 1, der uns in verschiedenen Bildern auffordert, sich an ihn zu halten. Nun, Psalm 2 hat das Thema, dass es Chaos in der Welt ist. Und wenn Sie ein bisschen offene Ohren und offene Augen haben, sehen Sie, wie dieses Chaos zunimmt. Also ich war heute Morgen echt schockiert, als ich kurz mal nachschaute, was sich so nachrichtentechnisch getan hat. Und ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, dass in New York zu einer Chanukka-Feier 6 Juden angegriffen wurden und versucht wurden zu erstechen. Ob sie alle überleben, weiß man noch nicht. In New York, in den USA, es häuft sich. Nicht nur in Berlin, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, nicht nur in Frankreich. New York, USA, und es mag bald vielleicht die Stunde kommen, wo auch amerikanische Juden sich fragen, ist das noch unser Platz hier? Also das Chaos in der Welt, und das wird auch beschrieben im Psalm 2 prophetisch. Und dann wird von einem eingesetzten König, und das war zutiefst nicht David, berichtet, der dieses Chaos in eine göttliche Weltordnung verwandelt. Und das ist natürlich unser Herr der Herren, das ist Jesus, der Christus ist, das ist der Sohn Davids. Und nun, weil Psalm 1 und 2 eine Einheit bilden, möchte ich noch kurz sagen, auf was zielt denn dann Psalm 2 am Schluss zu? Das Ziel von Psalm 2 ist, dient, beugt euch vor dem kommenden Weltherrscher. Die Sache ist klar, ich habe meinen König, meinen Gesalbten auf Zion eingesetzt, so wird's kommen, ist beschlossen wie in Stein gemeißelt, fügt euch und dient ihm gern, küsset den Sohn. Und das ist nichts anderes als ein Sprachbild, dass man ihn anerkennt. Dass man sich vor ihm beugt, dass man sich seiner Herrschaft unterwirft, dass man sich ihm anvertraut. Das ist aber auch das Bild, dass man in seinen Schutzbereich kommt. Ja, wenn also im Mittelalter ein Untergebener sich, ein kleinerer Fürst, einem mächtigeren Fürsten unterstellt hat und der Kleinere wurde angegriffen, da war das zugleich ein Angriff auf den Größeren. Und so ist es in der Gemeinde und so ist es auch in Israel auch. In Saharia heißt es, wer sein Volk antastet, tastet seinen Augapfel an. Haben Sie schon mal versucht, jemanden den Augapfel zu greifen? Da hat man so eine blitzschnelle, natürliche Gegenreaktion. Augen zu und mit der Hand wegschlagen. Wehe dem, der sich am Volk Gottes vergreift. Unabhängig davon, ob die alles richtig machen oder nicht. Es ist nicht unsere Sache, es ist sein Volk, es ist seine Sache. Und wer die Hand an die Gemeinde legt, der geht an den Christus, denn die Gemeinde ist der Leib des Christus. Und auch da gibt es klare Warnungen Gottes. Wehe dem, der den Tempel des Herrn, den geistlichen Tempel des Herrn verdirbt. Also dem König dienen, in seinen Schutzbereich eintreten. Und das heißt natürlich auch, wenn ich jemand diene, mich ihm unterstelle, mich unterwerfe. Gemeinde ist hier nicht das Sklavische, das rein Machtmäßige, sondern das von Herzen, aus Liebe, gerne, weil ich es einsehe, weil ich es will, dann beinhaltet es denknotwendigerweise auch die Absage an andere, an feindliche Mächte. Es ist ja kein Dienst, wenn ich sage, ich bin mit dir und bin bei dir und du bist mein Herr, aber dann koaliere ich auch noch mit seinen Gegnern. Das geht nicht. Oder mach, was ich will. Das geht nicht. Voilà, und das ist genau auch das Thema vom Psalm 1, sich dem Sohn anzuvertrauen. Wahrer Gottesdienst durch Sohnesdienst, Jesus dienen, das ist der Weg des Lebens. Aus der Liebe ihm gerne dienen und gehorchen. In Ehren, achten, sich ihm unterwerfen, im Glauben anvertrauen. Mit anderen Worten, ganz neutestamentlich, an ihn glauben. Ich weiß nicht, bei euch ist ja noch Realität, aber früher jedenfalls, vor 35 Jahren, als ich noch mit einem Mathematikunterricht traktiert wurde, da gab es dann manchmal, am Schluss musste man hinschreiben, WZBW, ja, was zu beweisen war, also oben wurde irgendwas aufgestellt und dann was zu beweisen war, wenn man in der Beweisführung soweit war. Quod erat demonstrandum, was zu beweisen war. Und genau das habe ich ja von Matthew am Anfang gesagt, dass er der Meinung ist, dass das Wesentliche, das Entscheidende, Gesetz, Evangelium, Gnade, Christus im Psalm 1 zu finden ist. Und das ist das Thema. Wissen Sie, und warum habe ich das jetzt so lang in der Hinführung gemacht, ohne noch viel vom Psalm selber zu sagen? Das ist deswegen, dass wir den richtigen Zugang finden zu einer Sache. Wir dürfen hier nicht in die Spur kommen, naja, also das ist reine Gesetzeserfüllung und das ist Sklavendienst und das ist, und wenn nicht, dann wird die Peitsche und so weiter, sondern wir müssen die evangeliumsgemäße Zugangsspur wählen. Das ist Liebe, das ist Gnade, das ist Zuwendung Gottes, dass wir zu ihm kommen und ihm dienen dürfen. Es ist keine Strafe, gehorsam zu sein. Das ist ein Geschenk. Und darum geht es im Psalm 2. Jetzt aber mal im Detail. Der Herr hat es uns sehr einfach gemacht. Diese 6 Verse kann man in 3 Teile einteilen. 1. und 2. Vers, 3., 4., 5. und 6. Das kann man sich auch Sonntagmorgen um 11.35 Uhr mitteleuropäische Winterzeit merken. Die ersten 2 Verse haben 2 Wege. Die zweiten, sehen Sie, schon habe ich ein Problem, gerade ist es so leicht. Die zweiten Doppelung der Verse 3 und 4 haben 2 Bilder, also 2 Wege, Leben und Tod, 2 Bilder. Fruchtbringender Baum, wertlos, Spreu. Und 5 und 6, 2 Gottesurteil, hier die Heilszusage und hier das Verlorensein, das Gericht. Man könnte zusammenfassend so sagen, der Weg des Frevlers, ein Weg des Todes, der nichts Bleibendes schafft und am Ende im Gericht endet. Der Weg des Gerechten, ein Weg des Lebens, der Frucht für die Ewigkeit bringt und am Ende ins volle Heil führt. Nun, ich will jetzt nicht so sehr auf diese Ebene, aber ich will doch sagen, zutiefst ist nur einer der Gerechte. Im vollen Umfang dieses Psalms, das ist Jesus, das ist der Herr. Aber er macht Sünder gerecht, die sich an ihn hängen. Insofern sind wir, wenn wir wirklich glauben, das sind alle gerecht gemacht. Aber der Einzige, der aus sich selbst heraus diesen Weg in vollem Umfang, den Weg des Lebens, den Weg des Gerechten gegangen ist, das war Jesus Christus. Der Weg des Gerechten, der Weg des Lebens. Wenn David der Autor war, dann muss man das ja auch nochmal auf den Kontext sehen. Er war ja reich und mächtig. Und wenn Sie das Leben Davids und die Offenbarung Gottes geschieht, ja narrativ, also das heißt, es werden Lebensgeschichten erzählt und wie Gott mit durchs Leben geht und wie die Menschen reagieren und wie Gott dann wieder reagiert, so offenbart sich Gott. Also der Dekalog, die 10 Gebote, das ist schon eher die Ausnahme, da dopp, bopp, 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 dass Gott so ja eins nach dem anderen setzt, das gibt's auch. Aber ansonsten wird ganz viel in der Bibel vom Herzen Gottes offenbar, wie er mit Menschen durch Raum und Zeit geht. Wird eine Geschichte erzählt. Und an der Geschichte wird etwas deutlich. Der Mensch und sein Versagen, der Mensch der Sünde und sein Versagen, aber die Treue und die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes. Und wenn man jetzt das Leben des David so verfolgt, wir haben das ja vor einigen Jahren getan, dann muss man feststellen, der Mann wird, je älter er wird, desto mehr, ich sag's mal neutestamentlich, Jesus zentriert. gottorientiert, gottzentriert. Ganz am Schluss, da bewegt ihn nicht, was bleibt von mir und soll ich mir noch ein Denkmal bauen oder sonst irgendwas. Ganz zum Schluss, da bewegt ihn nur noch eins, die Sache des Herrn. In dem Fall, er will den Tempel bauen. Dann hat er ihn zumindest vorbereitet, weil er selber nicht bauen durfte. Das ist eine gute Entwicklung. Und gut, ihr seid überwiegend noch am Anfang dieser Entwicklung, aber so mittelalterlich, wie wir zweieinhalb vorne sind und dann auch ein paar, die schon älter sind, da sollte das doch erkennbar sein, dass man immer mehr auf das Wesentliche, das Entscheidende ausgerichtet ist. Also, und was sagt jetzt David? Glücklich bin ich, weil ich mächtig bin. Glücklich bin ich, weil die anderen mir gehorchen müssen. Glücklich bin ich, weil ich Millionär, Milliardär bin. Glücklich bin ich, weil ich wie viele Frauen habe. Glücklich bin ich, weil ich mir alles leisten kann. Was sagt er denn? Glückselig der Mann, der Gott dient und ihm gehorcht, sich an ihn hält. Das ist mein tiefstes Glück, Lebenserfahrung eines Gottesmannes durch viele Höhen und viele Tiefen. Und jetzt ist interessant, wie er den Weg des Heilsvorschrittes beschreibt. Ja, also du musst da gibt es so spezielle Verfahren, da wird man dann wirklich ganz stark erhoben und dann kriegt man noch die Hand aufgelegt oder man muss da und da hin und dann gibt es eine Schnellbleiche oder sowas. Nee, es ist schon so einfach, dass wir sagen, was, das ist es, das soll es sein, einfach tun, was Gott sagt. Einfach tun, was Gott sagt, gar nichts Spektakuläres. Schauen Sie, die Zähne werden nicht geschützt und bewahrt durch den jährlichen oder halbjährlichen Zahnarztbesuch, sondern durch das tägliche Putzen. Oh, wie langweilig, da will ich anders haben. Ich putze die nicht, aber dann gehe ich zu so einem Wunderdoktor. Und der macht dann irgendwie so ein ganz neues Ultraschall, hast du nicht gesehen, Verfahren, und die sind wieder wie neu. Das wird nicht funktionieren. Das langweilige, elendige, elendige nehme ich zurück. Man war ja als Kind so dumm, meine Mutter hat immer kontrolliert und dann hat man die Zahnbürste einfach nur feucht gemacht, weil sie sagte, ist ja noch ganz trocken. Das war natürlich dumm, heute bin ich über das Alter hinaus, ja. Aber einfaches Zähneputzen, jeden Tag Zähneputzen. Und schauen Sie, Christsein ist so eine nüchterne Sache. Da gibt es einfache Glaubensgehorsamschritte und man wächst und kommt voran. Das ist der Weg des Heilsvorschrittes. Es würde, um das Eingangsbeispiel nochmal aufzugreifen, es hätte ja meinem früheren Kollegen nichts genutzt, wenn er von diesem Arzt, der ihm so gut die Leviten gelesen hat und so deutlich die Alternativen vor die Augen gestellt hat, wenn er rausgekommen wäre und sagt, Mensch, dieser Doktor, wunderbar, herrlich, also super, also pädagogisch und toll und doch auf den Punkt gebracht und in die Entscheidung geführt und die Art, wie er auch mit seinen Helferinnen umgeht. Und er hätte ihn in den höchsten Tönen gelobt und empfohlen und ein paar Internetseiten vollgepinselt mit 5 Sternen für diesen Arzt. Aber er hätte nicht getan, was er sagt. Na, dann wäre es doch ein Witz gewesen. Da kannst du deine 5 Sterne sparen. Dein Lobgehudel. Das Entscheidende ist, um sein Vertrauen, der hat Kompetenz, ja, ich will diesen Weg gehen, ist es zu tun. Sehr einfach. Also Vertrauen, Glauben heißt hören und gehorchen. Täuschen wir uns da nicht? Vom griechischen Text her bedeutet hören, sich unter das Gehörte zu stellen. Es ist interessant, wie das Griechische das formuliert. Ich will da jetzt nicht lang bleiben. Also man kann da vorbei hören, kennen wir alle, ja. Man hört, aber hört doch nicht. Kennen Sie das? Hab immer dieses komische Vorbeihören, wenn meine Frau den Satz sagt, man müsste. Wobei sie Mann dann immer mit Doppel-N schreibt. Da habe ich so ein komisches Vorbeihören. Oder unsere Kinder haben so partielle Taubheit, wenn sie gerufen werden, um irgendwas zu helfen. Vorbeihören. Das Wort, das da steht für Gehorsam, heißt, sich unter das Gehörte stellen. Akzeptiere ich? Ja, mache ich. Es kann, bitte nicht auf diese Gesetzesebene kommen. Das ist eine geistlich natürliche Reaktion. Wenn ich den Herrn ehre und ihm dienen will, dann tue ich, was er sagt. Das ist auch Vertrauen, dass er das Richtige sagt und dass das das Beste ist. Nun, Franz Delitzsch, einer der besten Sprachkenner des 19. Jahrhunderts, was die biblischen Ursprachen betrifft, er fragt, wie kann man den Gehorsam beschreiben? Und dann sagt er, der selig Gepriesene wird erst beschrieben nach dem, was er nicht tut. Und dann nach dem, was er tut. Zwei Komponenten. Es gibt zwei spezielle Komponenten. Man muss nicht nur das Richtige tun, sondern man muss auch das Falsche lassen. Ja? Beides gehört zusammen. Er hält sich, so Delitzsch, nicht zu den Ungerechten, sondern hält sich an Gottes geoffenbartes Wort. Das heißt, wir können herausfiltern, wie ist der Gehorsam gemeint? A, in lebenfördernder Distanz. Es gibt Dinge, da muss man weit weg, sonst schadet's. Und B, in lebenfördernder Nähe zu Gott und seinem Wort und der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Das heißt, ich muss mich abwenden und hinwenden. Aber eigentlich genau genommen, in der Hinwendung zu Gott wende ich mich von dem ab, was nichts taugt. Das ist echt der Glaubensweg. Ich kehre um, ich richte mich neu aus, ich orientiere mich neu. Also schauen wir uns mal den ersten Punkt an, in lebenfördernder Distanz. Hätten wir vielleicht weggelassen, wenn wir das geschrieben hätten. Wir hätten gesagt, na, jetzt sage ich dir mal, was dir gut tut. Ja? Der Arzt sagt, also brauchen wir dringend frische Luft, vielleicht Höhenluft, besonders reine Luft an der See. Sie brauchen ausgewogene Ernährung, Bewegung, Sonnenlicht, ich weiß nicht. Man kann ja nur sagen, was man braucht. Aber der Arzt, in dem Fall der Herr, sagt auch, was nicht gut ist. Und da müssen Sie endlich aufhören mit was kann man alles aufhören, ja? Und das sollten Sie auch nicht tun. Das gibt's auch, das gehört zusammen. Ich kann nicht auf der einen Seite das Gute aufnehmen und auf der anderen Seite die Gifte in mich reinstopfen. Das ist ja wohl klar. Also in lebenfördernder Distanz. Schauen wir uns diesen ersten Punkt an. Im Hebräischen finde ich es jedes Mal so schön und so kurz prägnant. Nicht wandelt, nicht tritt, nicht sitzt. Und da ist auch noch eine Steigerung drin. Nicht wandelt nach dem Rat der Frevler, nicht tritt auf den Weg der Sünder, nicht sitzt im Kreis der Spötter. Also wir haben hier die Frage, auf wen höre ich, wen frage ich? Wir haben in einer Steigerung, mit wem bin ich unterwegs? Und die letzte Steigerung, negativ, wo halte ich mich auf? Mit wem bin ich zusammen? Aber nicht nur mal, sondern was ist sozusagen mein regelmäßiges Umfeld? Und das hat Konsequenzen. Das sind Grundentscheidungen, die man trifft. Na, es gibt ja die paar Sprüche, du kannst nicht mit dem Maler lang zusammen sein, ohne auch Farbflecken zu haben. Du kannst mit dem Schornsteinfeger nicht lange zusammen sein, ohne dass du auch Ruß irgendwann in den Händen oder der Kleidung hast. Und so kann man mit bestimmten Verhältnissen und Menschen, die bestimmte Dinge haben, nicht zusammen sein, jedenfalls nicht eng zusammen sein, über das notwendige Maß hinaus, ohne dass das Konsequenzen für uns hat. Nicht wandelt nach dem Rat der Frevler. Ich habe schon gesagt, dass Klagen Gott ehrt, auch Fragen ehrt Gott. Das ist ja sehr einfach, Sie müssen nur einmal fragen, wen frage ich, wenn es mir wirklich wichtig ist? Ja, also da spielt sicherlich, wenn es eine reine Fachfrage ist, spielt die Fachkompetenz eine Rolle. Aber wir haben so gut in der Gemeinde, wir haben für alles mögliche Experten. Den vertraue ich, ja. Und da weiß ich schon, der kennt sich da aus, der kennt sich da aus, der kennt sich da aus. Da kann ich da fragen. Da ist oft nur eine reine Fachkompetenz gefragt. Aber wenn es dann intimer wird, dann ist nicht nur Fachkompetenz gefragt, sondern auch, ja, Vertrauen, weil ich vielleicht etwas offenbare oder sage von mir, meiner Familie oder sonst wie. Da kommt schon mehr und wenn es dann noch in die intimsten Glaubensfragen geht, dann ist auch noch eine Glaubenskompetenz gefragt. Also, ergo, wen ich frage in existenziellen Fragen, in wirklich wichtigen Fragen, den ehre ich auch, weil ich signalisiere damit, dir traue ich zu, mir diese Frage gut zu beantworten. Auf deinen Rat gebe ich etwas. Nicht sitzt im Rat der Frevler, nicht wandelt nach dem Rat der Frevler, sondern hört auf Gott. Was ist ein Frevler, ein Rascher, ein Asebos in der Septuaginta? Das ist nicht nur einer, der ohne Gott marschiert, das ist intensiver, das ist einer in der Gesinnung und in der Handlung gegen Gott gerichteter, ob er es bewusst weiß oder nicht. Und das ist leider so immer mehr in dieser antichristlichen Welt. Oft unbewusst, gegen Gott. Ich will gleich noch was Wunderbares, Evangeliumsgemäßes dazu sagen. Dieses Wort, das da steht, das taucht bei Paulus in Römer 4 auf, der den Frevler, den Gottlosen, den Gesetzlosen aus Gnaden rechtfertigt. Also da gibt es einen Weg raus. Aber solange die jetzt so drauf sind, sagt der Herr, pass mir ja auf. Das Gegenstück kennen wir im Neuen Testament auch. Da steckt die Vorsilbe eu, das Wohl, das Gut dahinter, Eusebias. Das ist die, ich lebe mit Gott in Übereinstimmung, in Harmonie. Ich höre nicht auf die gegen Gott sind. Gegenstück, Frömmigkeit oder Gottseligkeit wird meistens übersetzt. Ich lebe in Harmonie und in Einklang mit Gott. Das heißt, ich lebe auch so, wie er es gerne hat. Aus der Gnade. Da ist auch zutiefst Anbetung. Über Anbetung kreisen ja alle möglichen Gedanken und Theorien. Aber Anbetung nach der Schrift, das ist zutiefst ein nüchterner Gehorsamschritt. Das erste Vorkommen von Anbetung ist 1. Mose 22. Da kriegt Abraham den unmöglichen Auftrag, seinen Sohn zu opfern, den einzigen, den du lieb hast. Und Abraham war der festen Überzeugung, das steht im Hebräerbrief, dass Gott ihn von den Toten auferwecken wird. Er kann ihn töten, er kann ihn Gott geben, weil Gott ihn zurückbringen wird. Und dann geht er mit zwei Knechten dahin und dann sagt er, als sie am Berg sind, dem heutigen Tempelberg in der Nähe jedenfalls, vielleicht war es genau Golgatha, ich weiß es nicht, jedenfalls sagt er zu den Knechten, bleibt ihr hier, ich aber und der Knabe oder der junge Mann, war vielleicht schon 30, 40, der Isaak, wir wollen hingehen und anbeten. Na, was glauben wir, wie der sich gefühlt hat? Aber er hat gesagt, Gott hat's gesagt. Und wenn es der Herr sagt, dann mache ich das. Merken Sie, da steckt eine Komponente darin, wo die Himmelswelt stramm steht. Wie kann ein Mensch wieder alles Natürliche empfinden? Wieder jedes Gefühl? Einfach, weil es Gott sagt, aus Liebe und Gehorsam das tun. Anbetung. Aber das ist ein Element. Gefühlt hat er da gar nichts. Natürlich darf man auch was fühlen. Gefühl ist nichts Schlechtes, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass man wirklich tut und sich hingibt, wie es dem Herrn gefällt. Also in Leben fördernder Distanz. Nicht wandelt nach dem Rat der Frevler, nicht tritt auf den Weg der Sünder, nicht sitzt im Kreis der Spötter. Es gibt Dinge, da sagt der Herr, lauf weg. Sei ein ganzer Mann, lauf weg. Timotheus, fliehe der jugendlichen Begierde, fliehe der Geldgier, weg, weg. Das klebt, das verändert, das hat Macht, das hat Kraft, das prägt. Josef, nix wie weg, sagt der Geist Gottes zu ihm, als die Frau Potiphars ihn versucht ins Bett zu ziehen. Nicht diskutieren, nicht Traktat verteilen, nicht evangelisieren, nix wie weg. Das ist eine Situation, wenn du dich der länger aussetzt, wirst du untergehen. Dann landet die Frau nicht in der Evangelisation, sondern du landest in ihrem Bett. So einfach ist das. Flieh, weg. Ganzer Mann. Es gibt Situationen, da muss man raus. Früher waren ja die Autolacke hochgiftig, ich glaube, sie sind es heute noch, aber heute ist vorgeschrieben, dass man sie mit diesen Masken und so weiter verarbeitet. Aber früher, früher wurde halt viel gemacht, was man heute nicht mehr machen würde. Aber das war klar, dass die Leute irgendwann Probleme gesundheitlich bekommen haben. Oder als Asbest noch auf dem Bau verwendet wurde, im Bergwerk, die Staublungen. Es war einfach so, wenn du dich in diesem Umfeld aufgehalten hast, hast du Schaden genommen und das gibt's auch geistlich, so einfach. Wenn der Fisch sich rechtzeitig vom Köder abgewandt hätte, Eva von der verbotenen Frucht, David von Batseba, wäre die Faszination, der Zauber der Verführungsmacht überwunden und verflogen gewesen. Sei ein ganzer Mann, dreh dich auch weg und sag, ohne mich, ohne mich, das ist nicht mehr mein Ort hier. Ich habe gesagt, es ist eine Steigerung, es gibt auch Gemeinschaft, also das ist noch mehr als bloß auch mal Kontakt zu haben. Gemeinschaft mit Spöttern, mit Gottlosen, gegen Gott Seiende. Man sitzt im Kreis, das heißt, man hält sich dort auf. Hier kommt es nicht nur zu einzelnen Verfehlungen, sondern zu einem Weg des Todes, einer Gemeinschaft des Unheils. Wer anfängt, Gemeinschaft der Kinder Gottes und unter dem Wort Gottes abzubauen und mehr mit der Welt zusammen ist, der wird bald immer mehr Weltmaßstäbe und Meinung übernehmen und sein Leben von daher prägen und gestalten lassen. Kommen wir zur Positivvariante. Also Achtung, es gibt Dinge, da musst du weg. Ist es jetzt lieblos von Gott? Ist es lieblos, wenn sie das Spülmittel vor kleinen Kindern so deponieren, dass die das nicht aus Versehen in die Hand nehmen und trinken oder runterschlucken können? Das ist doch nicht lieblos. Ist es lieblos zu sagen, pass auf, das Gift? Ist es lieblos zu sagen, pass auf, da verbrennst du dir die Finger? Das Liebe. Liebe ist eben nicht nur immer nur das Positive, sondern Liebe setzt auch Warnsignale, sagt, bitte nicht, bitte nicht. Wer liebt, muss auch mal deutlich sagen, was nicht geht. Sonst geht's nicht. Geht nicht alles soft und easy. Das wird nicht funktionieren. In lebenfördernder Nähe. Das eine war in lebenfördernder Distanz. Es gibt Dinge, da muss man weg. Und es gibt Dinge, da muss man hin. Und das gehört ja irgendwo zusammen. Ich lasse das eine und tue das andere. Ich tue das Richtige und lasse das Falsche. Ist ja so einfach, ja. Nicht hört auf den Rat der Gottlosen. Nicht sitzt im Kreis der Spötter, nicht geht auf dem Weg der Sünder. Da kann ja jeder schon. Da müsste eigentlich der Psalm 1 gar nicht das andere Bild zeichnen müssen. Jeder, der die Bibel ein bisschen kennt, weiß, was jetzt das Gegenstück ist. Ist die Gemeinschaft mit Gott? Ist das Hören auf Gott? Ist die Gemeinschaft mit denen, die diesen Weg gehen wollen? Ist sehr einfach. Ich betone nochmal, ich kann nicht sagen, ich glaube und vertraue Gott, aber misstraue dem, was er sagt. Oder ich höre erst gar nicht richtig hin. Die entscheidende Nagelprobe für den Glauben ist der Gehorsam gegen Gott und seinem Wort. Wenn wir Hebräer 11 anschauen, da haben wir ja die ganzen Glaubensvorbilder. Früher habe ich immer gesagt, die Glaubenshelden. Und dann hat mir jemand gesagt, und er hat vollkommen recht, das gibt es in der Bibel nicht. Es gibt einen Helden in der Bibel, das ist Jesus, ja, der Herr. Alles andere sind mehr oder weniger Versager, die Gott immer wieder auch gebraucht hat. Aber diese Glaubensvorbilder, da fällt ja auf, dass dann ganz, für uns zumindest vielleicht, zu sehr von dem reformatorischen Gedankengut geprägten, der Glaube nicht als sozusagen innere Haltung nur beschrieben wird, sondern immer im Glauben und dann kommt immer, was der getan hat. Ist interessant, ist ja genau Psalm 1. Im Glauben baute Noah, im Glauben zog Abraham aus, im Glauben zog Mose aus. Und können Sie ganzen Hebräer 11 durchgehen, der Glaube wird immer konkret in einem Vertrauensglaubensschritt. Mit anderen Worten, im Glaubensgehorsam. Weg des Lebens. Ordnung der Liebe. Gesetz des Lebens. Lebensraum. Entfaltungsraum. Kind, der Jim ist ein Drogendealer. Wenn du mit dem abhängst und mit dem zusammen bist, das wird nicht gut enden. Das ist Liebe. Halte ich mir einen Pit? Der geht auf die JK, der Langensteinbacher Höhe, geht in den Jugendkreis, liest in seiner Bibel. Also ich will jetzt nicht zu fromm sein, denn sonst wird es ja schon wieder. Aber so ist Grundentscheidung. Du kannst nicht mit Jim zusammen sein und glauben, das wird dein Leben nicht verändern und nicht prägen und die Gifte werden kommen. Und du kannst nicht mit Pitt zusammen sein, ohne die positiven Einflüsse. Natürlich, und das merkt man jetzt auch schon wieder, die Zusage ist gleichzeitig die Absage. Ich kann nicht in Jugendkreis der Langen Steinbacher Höhe gehen oder in die Bibelstunde und gleichzeitig bei den Drogenjungs abhängen. Da beißt sie es auch. In lebenfördernder Distanz, in lebenfördernder Nähe. Da ist gut und da ist schlecht. Finger weg, Finger hin. Lust hat, Freude hat an der Weisung Gottes, das darüber sinnt, das ist, das Wort meint murmeln, das heißt glauben, bewegen, rezitieren, er lebt darin, er denkt darüber nach. Dietrich Schneider sagt, das ist die Intensivform des Hörens, eingebunden ins Gehorchen. Und diese beiden Distanzen, nein, die eine Distanz und die andere Nähe, die gibt Fruchtbarkeit. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der Frucht bringt, Blätter verwelken nicht, was er macht, gerät wohl. Glückselig, glücklich. Es kann äußerlich allerdings ganz schön nach unten gehen. Ich habe ja Abraham schon erwähnt, da war ja kein Zuckerschlecken, diesen Weg. Gott wird sie ein Opfer ersehen, mein Sohn. Dem hing das Herz, nicht nur in der Hose, in den Turnschuhen. Das war schwer. Aber ich weiß nicht, ob Sie das kennen, dieses Glücklichsein zu wissen, man lebt in der Übereinstimmung mit dem Herrn. Es gibt immer Sachen, die nicht stimmen. Ja, die darf man bereinigen. Aber so grundsätzlich, kennen Sie das? Kennen Sie das? Die Bestätigung Gottes? Der gottlosen Weg vergeht. Da bleibt nichts. Weiß eigentlich, wenn man in unserem Leben einen Strich mal machen wird. Nicht nur am Geburtstag. Ganz am Ende. Was bleibt denn? Na hör mal, ich war erfolgreich im Beruf. Außerdem war ich im Tennisverein Nummer 3. Und eigentlich Nummer 2, aber der hat betrogen. Und ich habe viel vererbt. Und ich habe Häuser. Und meine gesellschaftliche Stellung. Und der Herr sagt, und was noch? Etwas, was wirklich zählt. Gott hat nichts gegen Ihre Nummer 3 Status. Gott hat nichts gegen ein Haus. Gott hat nichts gegen beruflichen Erfolg. Nicht falsch verstehen. Aber wenn sich darum unser Leben dreht, ist es umsonst gelebt. In diesem Leben kann es mit einer tiefen Ewigkeitsfrucht zur Erfüllung kommen. Also das Richtige tun, das Falsche lassen, wir biegen in die Zielgerade und fragen uns, auf welchem Weg wir sind. Sind wir auf einem Weg des Lebens oder des Todes? Vielleicht sagt jemand, Mensch Meier, ich bin auf dem Weg des Todes. Und das Wunderbare ist doch, man kann umkehren. Ist doch kein Schicksal, wo man sagt, das war's jetzt. Das ist noch, was wir dir mitteilen wollten und der Herr auch und jetzt auf Nimmerwiedersehen. Sondern die ganze Bibel ist doch voll von Menschen, die Wege gehen, mehr oder weniger, die ungut sind, Sünderwege, auch Rascha-Wege, gesetzlose, gottlose Wege, die gegen Gott sind, die ohne Gott leben. Und der Herr ist doch da und zieht mit allen Möglichkeiten, die er hat und sagt, mein Kind, wann willst du endlich kommen? Das ist ja nicht das Ende, dass man ja nicht weiter kann, der den Gesetzlosen rechtfertigt. Und wir haben bei den Eingangslieder von dieser wunderbaren Liebe und Barmherzigkeit Gottes gesungen. Es ist nie zu spät. Neues Leben ist möglich. Aber erstmal muss ich wissen, wo ich bin. Ich weiß nicht, ob die jüngere Generation noch sowas Antiquiertes wie Straßenkarten kennt. Ja? Also wir wissen ja, was eine Telefonzelle ist. Das ist ein Handy, wo man reingehen kann. Ja? Also Straßenkarten. Wir mussten früher noch so mit Karten und wo sind wir und so. Und das Erste, was du wissen musst, ist ja, wo ich bin. Ich meine, was nützt dir eine schöne Karte, wenn du deine Position nicht bestimmen kannst? Heute macht das GPS-System, das ist die Software in dem Gerät, das über die Signale der Satelliten. Aber auf einer Karte musst du es erstmal finden. Witzigerweise hatte ich mal beruflich mit Hubschrauberpiloten zu tun, da wurde mir erzählt, die haben sie irgendwo im Nordhessischen bei schlechten Witterungsbedingungen verflogen und wussten wirklich nicht mehr, wo sie sind. Und jetzt haben die natürlich weltraumbasierte Verfahren verwendet, um ihren Standort zu bestimmen. Hä, denkst du, weißt du, was du gemacht hast? Die sind in irgendeinem oberhessischen Dorf am Ortseingang mit dem Hubschrauber runter, haben aufs Ortsschild geguckt und sind wieder hochgeflogen. Da wussten sie, wo sie sind. Modernste Technik, ja? Funktioniert. Aber du musst wissen, wo du stehst. Wo bin ich eigentlich? Auf was für einem Weg bin ich eigentlich? Und dann kann man sagen, ja, da will ich aber, ich will nicht dort enden, wo die Gottlosen enden, die Sünder. Ich will da nicht enden. Okay, aber du bist noch auf diesem Weg. Du sitzt noch dort. Aber du hast jetzt ein anderes Ziel. Jetzt gibt es einen Lebensweg weg. Ein Jesusweg. Aber erstmal muss ich mich klar dem auch stellen, wie sieht's eigentlich aus? Vielleicht sagt der ein oder andere, naja, bis auf ein paar Dinge hat Gott schon vieles in meinem Leben ordnen können. Dann gilt für diese Bereiche, was der Herr der sehr bedrängten Gemeinde in Philadelphia sagt: Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nimmt. Bleib dran, lass jetzt nicht nach. Riesengefahr. Man läuft gut, aber zum Ende hin platscht's ab. Lässt man es nur noch so, ich weiß nicht, und lässt sich gehen. Riesengefahr. Bleib dran, halt durch, bis zum Ziel. Also wir müssen unsere Standortfrage klären. Wo bin ich eigentlich in diesem Psalm zu verorten? Wo gehe ich, wo stehe ich, auf wen höre ich? Ich muss die Anschlussfrage klären. Wo habe ich eigentlich die Wurzeln meines Lebens? Im Lebenswasser und werde von Christus versorgt oder in irgendwelchen sumpfigen Brühen? Und dulde ich Giftstoffe in meinem Leben? Ich kann ja den richtigen Standard haben und ich kann auch die Wurzeln im Lebenswasser haben, aber ich habe noch Giftstoffe, die ich einfach nicht entferne. Da wird es auch nichts. Und so kann Leben gelingen. Auf wen höre ich? Auf Gott. Mit wem bin ich unterwegs? Mit ihm und die zu ihm gehören. Und wo bin ich? Im Haus des Herrn. Das ist heute die Gemeinde. Und wir brauchen einander. Immer wieder korrigierend und mutmachend. Und das wünsche ich Ihnen. Ein gelingendes Leben. So einfach. Hören und gehorchen. Tägliches Zähneputzen. Nichts Spektakuläres. Einfach tun. Das schenke Gott. Amen. Wir wollen beten. Ja, Vater, wir danken dir, dass du immer wieder Anlauf nimmst, uns auf die rechte Bahn, auf die rechte Spur zu bringen. Dass du uns immer wieder Licht von oben geben willst, wo wir stehen, wo wir sitzen, wo wir gehen, mit wem wir es zu tun haben und ob das gut oder ob das schlecht ist. Und schenk, dass wir uns diesem Licht stellen, dass wir nicht ausweichen, sondern dass wir nach dir fragen, dass wir dich suchen. Suchet mein Angesicht und lebet. Und danke, dass hier im Raum und keiner, der diesen Gottesdienst verfolgt, ist, den du nicht liebst und dem du nicht zusprichst: Mein Kind, komm auf den Weg des Lebens. Willst du? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.